Karma und Wiedergeburt gehören im buddhistischen Denken zusammen. Um das Gesetz von Karma, genauer gesagt die Dimension oder die Tragweite von Karma zu verstehen, ist es notwendig, sich mit dem Thema Wiedergeburt zu beschäftigen. Das, was wir im Westen mit Wiedergeburt übersetzen, heißt in Sanskrit Punarbhava und heißt, das bedeutet wörtlich Wiederwerden. Es beschreibt eigentlich ganz gut, dass es sich dabei um einen Prozess handelt. Warum glaube ich an Wiedergeburt? Also ich jetzt persönlich. Als ich anfing, mich mit Buddhismus auseinanderzusetzen, habe ich das Thema Tod und Wiedergeburt einfach ausgeblendet. Und erst allmählich ist mir klar geworden, was das eigentlich bedeutet, was das eigentlich heißt. Und die Bewusstheit der eigenen Sterblichkeit hat den Menschen seit Anbeginn dazu veranlasst, Konzepte über Tod und vor allem darüber, was danach kommt, zu entwickeln. Sie ist Ausgangspunkt für die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und in jedem philosophischen Konzept hat der Mensch versucht, dem Tod das Furchtbare zu nehmen. Und die Vorstellung, die es über Leben und Tod gibt, kann man in zwei Richtungen unterteilen. Das eine ist Nihilismus und das andere ist Eternalismus. Der Nihilismus verneint jede Existenz nach dem Tod. Epikur, den Griechen habe ich gerade schon mal erwähnt, der hat gesagt, der Tod ist für uns ein Nichts, denn solange wir leben, ist er nicht da und wenn er da ist, sind wir nicht mehr. Und für mich gipfelt so der Nihilismus in Aussagen von den Existenzialisten, wie zum Beispiel Sartre, der gesagt hat, es ist widersinnig, dass wir geboren werden und widersinnig, dass wir sterben. Leben und Tod haben danach keinen Sinn. Das ist der Nihilismus. Der Eternalismus sieht die ewige Existenz einer Seele. Platon, auch ein Grieche, hat das gesehen, aber natürlich auch das Christentum, ich habe es schon erwähnt. Der Körper wird als der vorübergehende Sitz einer unabhängigen Seele gesehen. Der Tod ist der Auszug der Seele aus dem Körper in die Unsterblichkeit. Und die Theologen bezeichnen den Tod als, oder sehen in dem Tod quasi die Folgen der Sünden und verheißen die Wiederauferstehung durch die Gnade Gottes. Der Buddhismus geht einen anderen Weg. Er lehnt beide Extreme ab. Bevor ich mich jedoch der Wiedergeburt zuwende, möchte ich zunächst mal eine andere Frage stellen. Was ist der Tod? In der westlichen Kultur vertrauen wir in der Regel der Wissenschaft. Seit der Aufklärung haben im Westen Naturwissenschaften sozusagen die Oberhand und unser Leben geprägt. Naturwissenschaften geben uns Sicherheiten, sozusagen die Sicherheiten der Erkenntnis der wissenschaftlichen Forschung. Und unsere Gesetze im rechtlichen Sinne bestimmen, was der Tod ist, und diese gründen sich auf diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Erkenntnisse, die durch Experimente, Messungen und Datenreihen als gesichert gelten. Und nach den Lehren der westlichen Medizin zeigt die Nulllinie im EEG, das ist das Hirnstrom-Diagramm, an, dass alle Hirnaktivität aufgehört hat und danach tritt der Tod ein. Und an diese Hirnstromaktivitäten ist nach diesen Lehren auch das Bewusstsein gebunden. Es findet mit Erreichen dieser Nulllinie ebenfalls sein Ende. Zurück bleibt ein Nichts. Dieses Nichts in Bezug auf Bewusstsein ist aber keine wissenschaftliche Erkenntnis. Es ist eine Annahme. Der Wissenschaft fehlen nämlich ganz einfach die Instrumente, um das zu beobachten. Und wenn man Berichte von Menschen mit Nahtoderfahrung liest, dann merkt man, dass die Bewusstseinsaktivitäten, die so im Zeitraum des Todes stattfinden, sehr rege sind. Man sieht das ganze eigene Leben, was an einem vorüberzieht und vieles mehr. Der Tod wird oft mit Schlaf verglichen, mit Ruhe und mit Frieden. Wenn wir gesund sind, fürchten wir ihn. Und wenn wir leiden, schwer krank sind, dann ist er für uns Erlösung. Und diese ganze Thematik findet Eingang in die Diskussion von der aktiven und passiven Sterbehilfe, die wir im Augenblick oder in den letzten Jahren erlebt haben. Sicher auch in die Diskussion darüber, was medizinisch möglich ist und was man machen darf und was nicht. Meine persönliche Auffassung ist, dass erst die Beschäftigung mit dem Tod die Suche nach dem Sinn des Lebens möglich macht. Wenn man in dem Tod nur das Nicht-mehr-Funktionieren einer Maschine sieht, dann kann man den Sinn des Lebens auf das Funktionieren dieser Maschine beschränken. Und das ist eine Vorstellung, mit der ich mich nicht anfreunden kann. Also die nihilistische Auffassung ist nicht meine. Aber auch die Ewigkeit ist für mich nicht erstrebenswert. Es fällt mir nämlich schwer, mir vorzustellen, was denn diese Ewigkeit eigentlich ist. Was ist denn das? Ich lebe diese kurze Zeitspanne von x Jahren, vielleicht werde ich alt, werde 80 oder 90 und alles, was ich da tue, bestimmt dann den Rest der Ewigkeit, wie man die auch dauern mag. Vielleicht kenne ich auch nur diese naiven Vorstellungen vom Paradies oder vom Schlaraffenland, aber auch diese ganzen Vorstellungen orientieren sich an den Erfahrungen in unserem Leben. Ein Paradies ist eine Welt, in der es kein Leiden gibt und keine Probleme. Oder das Gegenteil, das ewige Fegefeuer. Der Buddhismus ignoriert nicht die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über den Tod. Also die Tatsache, dass mit dem Tod das Aufhören der biologischen Funktionen verbunden ist, dass mit dem Tod der Verfall des Körpers verbunden ist, ist im Gegenteil fester Bestandteil der buddhistischen Lehre vom Leiden. Im Gegensatz zu den Vorstellungen der westlichen Wissenschaft hört jedoch das Bewusstsein mit dem biologischen Tod nicht auf zu existieren. Es gibt eine Kontinuität des Bewusstseins. Und das ist die Basis für Wiedergeburt. Der Tod wird durch die Idee einer Wiedergeburt nicht zur Bagatelle. Aber er ist auch keine Katastrophe. Er ist ein tiefer Einschnitt. Insbesondere nach den Lehren des tibetischen Buddhismus bietet er auch Chancen. Chancen, die man nutzen kann. Das ist im meisten wahrscheinlich bekannten Totenbuch beschrieben. Denn man kann den Moment des Todes benutzen, um die Befreiung im buddhistischen Sinne zu erreichen. Also, wie immer wir auch versuchen, den Tod zu verstehen, er bleibt ein Mysterium. Wir fürchten ihn, ich fürchte ihn auch. Wir spekulieren, aber am Ende wissen, tun wir nichts. Wir sind also immer auf gläubiges Vertrauen angewiesen bei der Vorstellung, was denn der Tod bedeutet. Und so ist auch die Frage der Wiedergeburt eine Glaubensfrage. Für mich ist Wiedergeburt einfach einleuchtender und logischer als die nihilistische oder eternalistische Vorstellung. Die Tatsache, dass ich im Augenblick nicht beweisen kann, dass es Wiedergeburt gibt, ist für mich kein Merkmal der Widerlegung. Aus dem Umstand, dass wir etwas nicht beweisen oder finden können, dürfen wir nicht schließen, dass es auch nicht existiert. Es scheitert wahrscheinlich nur an den uns zur Verfügung stehenden Mitteln oder an den Methoden, die wir kennen. Und wenn wir in unsere eigene westliche Geschichte schauen, dann ist die Vorstellung von Wiedergeburt nicht unbekannt. Die gab es auch bei den griechischen Philosophen. Die Griechen sprachen von Seelenwanderung. Und in Asien, wenn man sich in Asien bewegt und sich mit Menschen unterhält, die halten die Vorstellung, dass jemand nur einmal existiert, für völlig absurd. Für Asiaten ist Wiedergeburt etwas ganz Normales in der Vorstellung. Wenn man sich mal klar macht, was man so in der Natur beobachtet, fügt sich die Vorstellung von Wiedergeburt genau in dieses System der Kreisläufe, die wir beobachten können. Die Jahreszeiten kommen immer wieder. Ja, die Sonne geht jeden Tag auf und wieder unter. Pflanzen entstehen, vergehen wieder, wie die Blumen hier zum Beispiel. Entstehen, Und irgendwann sind sie verblüht, sind wieder weg, aber es gibt dann wieder neue Blumen, produzieren Samen, diese Pflanzen, und die kann man wieder einpflanzen, es kommen die Blumen wieder. Also wir haben eigentlich immer Kreisläufe. Und der Mensch steht nicht außerhalb dieser Kreisläufe. Die Idee, dass nach dem Tod eines Menschen etwas wiedergeboren wird und so menschliches Leben von Neuem beginnt, schließt sich hier an. Auch ein Kreislauf. Und philosophisch ist in der indischen Kultur der Mensch einfach Teil dieses Kreislaufsystems. In der christlichen Kultur steht der Mensch irgendwie ein bisschen außerhalb. Ja, er wird ein bisschen darüber gehoben und steht ein bisschen außerhalb. Und aus dieser Idee, ich sagte schon, der Kreisläufe leitet sich dann eben auch die Idee der Wiedergeburt ab. Und wenn man jetzt daran glaubt, dass etwas weitergegeben wird, wie zum Beispiel bei den Hindus eine feste Seele, ein fester Wesenskern, dann hat das mehr so mit Reinkarnation zu tun. Also etwas manifestiert sich wieder. Im Buddhismus wird das etwas anders gesehen. Und Wiedergeburt ändert nichts daran, dass das einzelne menschliche Individuum einzigartig ist. Also so wie ich hier jetzt sitze, werde ich in einer anderen Existenz nicht mehr sein. Ja, also in dieser Form bin ich sicherlich einzigartig. Ich komme da nachher nochmal ein bisschen drauf zurück. Denn die spannendste Frage, die sich im Zusammenhang mit der buddhistischen Sicht auf Tod und Wiedergeburt stellt, ist die: Was wird denn wiedergeboren, wenn es keinen festen oder unveränderlichen Kern oder eine Seele gibt? Und diese Frage ist nicht neu. Die hat man schon dem Buddha gestellt. Und der Buddha selbst ist mit der Frage relativ gelassen umgegangen. Für ihn stand das Thema Wiedergeburt überhaupt nicht in Frage. Sein Ausgangspunkt war, sich aus dem Kreislauf der Wiedergeburten zu befreien. Aber dennoch hat man ihm natürlich die Frage gestellt. Aber er hielt einfach die Beschäftigung mit der Frage für Zeitverschwendung. Der Buddha vergleicht den Fragenden mit einem Mann, der von einem Giftpfeil getroffen wird und darauf besteht, dass man ihm erst den Pfeil entfernt, wenn er weiß, wer ihn hergestellt hat, wer ihn abgeschossen hat, aus welchem Stand der Schütze kam und so weiter. Bis die Fragen alle beantwortet sind, ist derjenige tot. Für das Überleben hilft nur, den Pfeil schnellstmöglich rauszuziehen. Also vom Buddha, tut mir leid, gibt es keine Antwort. Aber die Frage hat die Menschen nicht losgelassen. Oder ist die Frage vielleicht falsch gestellt? Die Formulierung einer Frage sagt doch immer etwas über die Vorstellung des Fragenden zu dem Problem. Vielleicht müssen wir uns von der Vorstellung lösen, dass etwas wiedergeboren werden muss. Führen wir uns vor Augen, dass es Kontinuität gibt, ohne dass etwas Unveränderliches existiert. Wir haben hier so zwei schöne Kerzen, brennen jetzt beide, aber wenn jetzt eine aus wäre und ich würde die eine nicht brennende Kerze an der brennenden entzünden, dann hängen die beiden Flammen miteinander zusammen. Aber es ist nichts Festes rübergewandert. Das Einzige, was rübergewandert ist, Energie. Die habe ich weitergegeben. Aber es ist nichts Festes. Und trotzdem hängen die beiden miteinander zusammen. Denn ohne die erste Kerze würde die zweite dann nicht brennen in diesem Fall. So ist es mit dem Leben. Ohne die eine Existenz gäbe es die andere nicht. Die beiden Existenzen hängen miteinander zusammen. Ohne dass etwas Festes von der einen zur anderen Existenz wandern muss. Wir müssen einfach die starre Vorstellung, dass etwas wiedergeboren werden muss, verlassen und uns mit der Vorstellung vertraut machen, dass es ein Prozess ist, ein kontinuierlicher Prozess. Der Bewusstseinsstrom manifestiert sich in einer neuen Existenz. Wie die Existenz aussieht, hängt allerdings nicht nur vom Bewusstseinsstrom ab, sondern von vielen anderen Bedingungen. Denn wir Menschen sind ja nicht nur genetisch bestimmt, sondern wer wir sind und was wir werden, hängt von vielen anderen Umständen ab, wie wir aufgewachsen sind, welchen Menschen wir begegnen und so weiter. Und das alles macht dann letztendlich jeden Menschen einzigartig, weil diese Bedingungen, dass ein Mensch entsteht, so wahrscheinlich in der gleichen Konstellation kein zweites Mal wieder zusammenkommen. Die Welt ist ein kompliziertes Geflecht aus Bedingungen und das können wir nicht vollständig durchschauen. Wir sind nicht in der Lage, den Vorgang der Wiedergeburt wirklich zu erklären. Wir können uns aber fragen, welche Konsequenzen ziehen wir aus der Möglichkeit, dass es Wiedergeburt gibt? Welche Konsequenzen für unser jetziges Leben? Und was ist die Alternative, wenn wir Wiedergeburt verneinen? Bezogen auf unser heutiges Thema heißt das, unsere Handlung, also Karma, wirkt nicht nur in diesem Leben, sondern hat auch Konsequenzen für eine spätere Existenz. Wir tragen also gewissermaßen auch Verantwortung, nicht nur für uns und die Menschen, mit denen wir jetzt zu tun haben, sondern auch für ein Wesen, das noch gar nicht geboren ist. Weil unsere Handlungen, die wir heute begehen sozusagen, unsere Taten, sich eventuell auch auswirken können in der nächsten Existenz. Um auf den Artikel zurückzukommen, die Wiedergeburt als Frosch halte ich zwar für unwahrscheinlich, aber den Texaner kann ich nicht ausschließen. Wobei ich nichts Schlimmes an einem Texaner finden kann. Ich habe sehr nette kennengelernt. Ich nehme an, der Artikel bezieht sich einfach auf den, nicht jetzigen, aber den Vorgänger von Obama als Präsident der Vereinigten Staaten. Ich glaube, jeder weiß, was das ist, ein Texaner war.